ja, in 50 Minuten etwas zu sagen über das Thema die Berliner Erklärung damals und heute. Das wird nicht so ganz leicht sein, ein komplexes Thema, und darüber ausgewogen zu sprechen und das im Licht der Bibel zu beurteilen, da braucht man sicherlich nicht 50 Minuten, sondern 5 Stunden. Und daher kann ich also nur ganz stichpunktartig das ein oder andere sagen und bitte, das in entsprechenden Büchern nachzuprüfen oder nachzulesen, wer mehr wissen möchte. Ich möchte auch im Voraus sagen, wenn ich den Begriff Pfingstler benutze, dann meine ich damit die Geschwister aus der Pfingstbewegung. Und ich bitte solche, die unter uns sind, das nicht falsch zu verstehen. Das soll kein Spott oder Schimpfname sein. Und auch wenn ich von der Allianz spreche, dann meine ich auch die Geschwister aus der Allianzbewegung oder Gemeinschaftsbewegung. Und ich bin mir auch klar darüber, dass es eine ganz breite Gruppe von Pfingstgeschwistern gibt, die nicht alle unter einen Hut passen. Aber ich meine damit den breiten Strom der Bewegung der Gemeinden, die sich im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden zusammengeschlossen haben. Und das gilt auch für die Allianzbewegung. Auch da sind bestimmt nicht alle mit dem Kurs einverstanden, aber eben die große Menge oder die Führer dieser Bewegung, die meine ich damit. Ja, ich möchte einmal etwas sagen über ein wichtiges biblisches Prinzip und auch einen biblischen Auftrag deutlich machen, der uns mit diesem Thema verbindet. Zweitens, ganz zusammengefasst, eng, kurz die Entstehungsgeschichte der Berliner Erklärung erläutern. Dann drittens, die Folgen der Berliner Erklärung aus Sicht der Pfingstgeschwister, aber auch aus Sicht der Befürworter der Berliner Erklärung kurz darstellen. Ich glaube, zum vierten Punkt werde ich gar nicht mehr kommen. Das überlasse ich dann dem Alexander Seibel, etwas zu sagen für die über die Bedeutung der Berliner Erklärung für die Gegenwart. Ich werde das auch ganz kurz, wenn die Zeit reicht, antippen, aber das wird dann der Alexander hoffentlich ausführlich und verständlich uns vorstellen. Ja, zum Ersten also etwas über ein wichtiges biblisches Prinzip, und dazu möchte ich stellvertretend für sehr viele neutestamentliche Aussagen ein wenige Verse aus den ersten Kapiteln der Bibel vorlesen. Einmal aus 1. Mose 1, Vers 3 bis 5. 1. Mose 1, Vers 3 bis 5. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Dann aus Kapitel 2, den Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Die erste Bibelstelle, die ich gelesen habe, berichtet uns etwas über das erste Wort Gottes und auch über die erste Tat Gottes. Und das ist, dass er einmal spricht und das etwas trennt. Eine klare Trennung von Licht und Finsternis, also ganz eindeutige Kategorien, welche die Bibel bis zum letzten Buch der Bibel, bis zur Offenbarung durchziehen und die Gott sehr, sehr wichtig sind. Also Licht im Gegensatz zu Finsternis, ein paar andere Begriffe, rein, unrein, kommt im Alten, Neuen Testament immer wieder vor, dann drinnen und draußen. Und das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir über dieses Thema heute nachdenken. Die zweite Bibelstelle zeigt den zweifachen Auftrag Gottes an uns Menschen, nämlich bauen, aufbauen und bewahren oder behüten. Und auch dieser Auftrag durchzieht die ganze Bibel des Alten und Neuen Testamentes. Wir sollen auf der einen Seite aufbauen, fruchtbar sein, uns mehren, Wachstum, ein wichtiges Thema im Alten und Neuen Testament, Kreativität, Aufbauarbeit, aber dann auf der anderen Seite auch schützen und bewahren. Also diese zwei großen Aufträge, sich mehren, kreativ sein, nach vorne gehen auf der einen Seite, aber auch die Aufgabe, etwas zu schützen und zu bewahren. Wichtige Themen im Alten und Neuen Testament. Zunächst begann das im Garten Eden, das haben wir gelesen, dieser Garten der sollte bebaut werden, aber eben auch behütet werden. Später haben wir die Stiftshütte, umgeben von einer deutlichen Abgrenzung, aber auch mit einem großen Tor, einer Tür, die bewacht werden sollte. Dann finden wir den Tempel, umgeben von einer Mauer, und dann schließlich Jerusalem. Die Stadt sollte von einer Mauer umgeben sein und wurde so gebaut mit 12 Toren. Dann finden wir in den Büchern Esra und Nehemia sehr ausführlich, wie Gott Wert darauf legt, dass gerade das Haus Gottes oder auch die Stadt Jerusalem von einer Mauer, von einer Abgrenzung umgeben ist. Und wir finden da eine ganz detaillierte Beschreibung der Probleme, die damit verbunden sind. Damals haben die Männer Nehemias, die mitgeholfen haben zum Bauen, angesichts der Widerstände und Feinde, in der einen Hand die Kelle gehabt, um zu bauen, kreativ zu sein, aber sie hatten auch das Schwert an der Seite, um etwas zu bewahren und zu beschützen. Und ich meine, das wären sehr, sehr treffende Bilder und Symbole für diesen zweifachen großen Auftrag, den wir als Kinder Gottes, als Christen alle haben. Auf der einen Seite also schöpferisch tätig sein, vorangehen, aber auf der anderen Seite auch etwas bewahren. Der letzte Auftrag unseres Herrn Jesus an die Jünger vor seiner Himmelfahrt, Matthäus 28, Vers 20, kennen wir alle recht gut auswendig, geht hin, macht alle Völker oder Nationen zu Jüngern und jetzt wieder, lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also einmal hingehen, Jünger machen, vorwärts gehen und dann auf der anderen Seite unterweist sie, etwas zu behüten, zu bewahren, alles, was er uns geboten hat. Und als treue und glaubwürdige Jünger Jesu sollten wir sowohl progressiv sein, wie auch konservativ sein. Oder wie Markus Spieker das in seinem neuen Buch Facebook ausgedrückt hat, wir sollen eine dynamische Orthodoxie leben. Und er beschreibt das, dynamische Orthodoxie ist, wenn man geht und trotzdem steht. Das fand ich sehr schön ausgedrückt. Also eine dynamische Orthodoxie, dass man geht und trotzdem steht. Ein scheinbarer Widerspruch, aber das sind die beiden Seiten unseres großen Auftrages. Aber ich denke, die meisten von uns wissen, dass gerade diese Begriffe wie Absonderung oder Unterscheidung, Beurteilung, Zucht in vielen unserer Gemeinden unter dem Einfluss der neuen Toleranz und auch der Postmoderne zu Unwörtern geworden sind, obwohl das Neue Testament uns genau dazu auffordert, abgesondert zu sein, zu unterscheiden, zu beurteilen und auch Gemeindezucht in verschiedener Form auszuüben. Dazu möchte ich ein Bild kurz vorlesen. Das fand ich recht treffend und ich werde auch im Laufe des Vortrags noch darauf zurückkommen. Da schildert der Autor William Wagner: Ein Araber machte eine lange Reise durch die Wüste. Tagsüber kann die Hitze sengend sein, aber nachts kann es bitterkalt werden. In einer besonders kalten Nacht war der Araber in seinem schönen warmen Zelt, das von einem kleinen Feuer erwärmt wurde. Als der Mann sich schlafen legte, bemerkte er, dass eine große Kamelnase unter der Zeltleinwand hereinlugte. Kamel, sagte er, warum ist deine Nase in meinem Zelt? Oh Herr, antwortete es, es ist so kalt draußen und wenn nur meine Nase warm werde, könnte ich gut schlafen. Der Araber dachte darüber nach und erlaubte ihm, seine Nase im Zelt zu lassen. Etwas später wachte der Mann auf und sah, dass das Kamel nun seinen ganzen Kopf im Zelt hatte. Was tust du da, Kamel? Du sagst, du wolltest nur deine Nase im Zelt haben. Oh Meister, du weißt nicht, wie kalt es draußen ist und wenn mein Kopf im Zelt ist, will ich zufrieden sein. Nachdem er darüber nachgedacht hat, stimmte er aber zu und schlief wieder ein. Wieder wachte er auf und dieses Mal hat das Kamel seinen Kopf, den Hals und zwei Beine im Zelt. Kamel, das ist zu viel, du musst aufhören. Oh Meister, jetzt ist es wirklich angenehm. Ich kann die ganze Nacht durchschlafen. Okay, sagt der Araber, aber das ist das letzte Mal. Später in der Nacht wachte der Araber auf und entdeckte, dass das Zelt nun mit dem ganzen Körper des Kamels gefüllt war und dass er selbst kaum Platz hatte. Kamel, rief er, was tust du da? Raus aus meinem Zelt, du dummer Araber, antwortete das Kamel. Ich denke, die meisten wissen, worauf ich hier anspiele. Und wie gesagt, ich werde darauf zurückkommen. Bauen und bewahren. Absonderung, Trennung, beurteilen. Ich bin am Dienstagnacht aus China zurückgekommen. In China, in allen Flughäfen, wird man ein paar Mal kontrolliert. Einmal wird Fieber gemessen, dann wird man fotografiert. Da muss man einen Bogen ausfüllen, ob man nicht irgendwo sich den Schweinegrippe-Virus geholt hat oder in Berührung gekommen ist. Also eine ganz ausführliche, genaue Kontrolle, weil man Angst hat, dass etwas in das Land hineinkommt, was die Menschen eben infizieren könnte. Und ich denke, das sind auch Bilder für uns, die es deutlich machen, dass wir diesen Auftrag auch haben, etwas zu beschützen. So, das war also die Einleitung. Und jetzt zum zweiten Punkt, das Umfeld und die Entstehungsgeschichte der Berliner Erklärung. Dazu muss ich einfach kurz erwähnen, dass die Erweckungsbewegung in Wales im 19. Jahrhundert und auch die Heiligungsbewegung, die aus England vor allem kam, alle um 1900, die in den Gemeinschaftskreisen und auch in der Allianzbewegung in Deutschland waren, in eine unnüchterne und teilweise emotional aufgepeitschte, schwärmerische und unbiblische Erwartungshaltung gebracht hat, die besonders von den damaligen Führern ganz massiv vertreten wurden. Dazu lese ich ein paar Zitate, damit das ein bisschen deutlich wird, wie man damals in dieser Zeit über diese Dinge gedacht hat und welche Erwartungen auch man geschürt hat. Ein Ernst Lohmann, viele von den Jüngeren kennen diese Namen nicht mehr, aber es sind ganz bekannte Namen aus den vergangenen Jahrzehnten, ein Autor. Tiefer und tiefer neigt sich die Segenswolke herab, unter der wir stehen, und an den verschiedenen Punkten merkt man, wie die Gnadenströme herniederrauschen und neues Leben in die Wüste wecken. Und da wird etwas deutlich, wie man ein neues Pfingsten erwartete, also Gnadenströme hörte man schon von ferne rauschen. Dann Johannes Wahns, einer von den offenen Brüdern, in Verbindung mit Wiedenest sage ich das. Der Herr hat sie, die besonderen Geistesgaben, seiner Gemeinde verheißen. Sie schlummern vielfach nur. Sobald es dem Heiligen Geist gelingt, die Hindernisse zu beseitigen, brechen die bis dahin gebremsten Kräfte hervor. Eine Gabe nach der anderen wird bemerkbar und auch solche außerordentlichen, wie sie leider genannt werden müssen, wie die Gabe der Heilung, der Prophetie und des Zungenredens. Also man kann es kaum glauben, dass damals diese ehrwürdigen Brüder solch eine Erwartung hatten und dann natürlich auch bei dem Gläubigen entsprechende Erwartungen geschürt haben. Georg von Fiebern aus der exklusiven Brüderrichtung. Jeder Mensch kann die Wasserleitung aufdrehen. Warum? Der Geist Gottes wohnt in ihm. Oh, der Herr schenke uns, dass wir die Vorbedingungen erfüllen, um mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Also das sind so ein paar Eindrücke, die deutlich machen, dass damals in der Allianzbewegung, auch in der Gemeinschaftsbewegung, also eine Erwartungshaltung gestützt wurde, die es dann der anbrechenden Pfingstbewegung sehr leicht machte, in Deutschland auch Fuß zu fassen. Und aus dieser dann am 9.4.1906 in Los Angeles begann und sich wie ein Steppenbrand verbreitete, kam diese Bewegung über zwei norwegische Prophetinnen und Zungenrednerinnen nach Deutschland, eine Agnes Telle und Dagmar Gregersen. Sie waren zunächst in Hamburg und traten dort auf einer Konferenz, wo die geistlichen Führer Gnadaus, also der Gemeinschaftsbewegung und auch der Allianzbewegung, anwesend waren und die restlos begeistert waren und daraufhin im Juli 1907 mehr als drei Wochen eine Veranstaltung in Kassel geplant haben, im Blaukreuzheim, wo man dann persönlich per Eintrittskarte eingeladen wurde und reinkam, um dann ein reines Herz und auch eine Geisterfüllung zu erleben. Also man wollte eine ganz heilige Versammlung dort haben. Ausgesuchte Gäste waren geladen. Und damals waren der Direktor Habeck, Gnadau, Elias Schrenk, wahrscheinlich auch vielen dem Namen nach bekannt, Ernst Modersohn, bekannter Autor, Pastor und Seelsorger. Sie alle waren dabei. Und auch Pastor Horst, einer der Leiter von der Liebenzeller Missionsgesellschaft. Sie waren alle gekommen, um die Geistestaufe zu erhalten. Vormittags, nachmittags und abends fanden dann Veranstaltungen statt, wo besonders diese beiden Frauen aus Norwegen geredet haben, aber auch einige Brüder aus Deutschland. Und diese Vorträge waren teilweise sehr beeindruckend. Und Es kam dann auch zu Zungenreden an den ersten Tagen. Und ich lese jetzt wieder ein Zitat vor, um deutlich zu machen, wie die Brüder aus Deutschland darauf reagiert haben. Da ist ein Bruder, Otto Kaiser, soweit ich weiß, aus der Freien Evangelischen Gemeinde damals, ganz begeistert. Und er schildert, zur festgesetzten Zeit eröffnete Bruder Dallmayr die Versammlung mit Lied und Gebet. Dann sprach er über ein Schriftwort. Ich selbst und meine Bekannten standen unter dem tiefen Eindruck, dass von dem Redner eine besondere Kraft ausging, die die Zuhörer in die Gegenwart Gottes stellte. Der Eindruck besonderer Geistwirkung wurde noch vertieft, als eine der Schwestern aus Norwegen eine kurze Ansprache an die Versammlung richtete. Es lag eine solche Kraft in ihren Worten, dass wir uns förmlich wie vom Wort durchbohrt vorkamen. Dabei ist nicht zu beschreiben, mit welcher Innigkeit sie den Namen Jesus aussprach. Noch nie hatte ich bis dahin einer Versammlung beigewohnt, in der eine solche ungeteilte Aufmerksamkeit und feierliche Stille herrschte, wie in dieser Zusammenkunft. Genau dieser Bruder wurde später einer derer, die die ganze Bewegung sehr, sehr scharf verurteilt haben. Aber zunächst kann man hier sehen, wie diese ersten Tage und die ersten Eindrücke sehr, sehr positiv waren. Auch Elias Schrenk äußerte, die Bewegung ist von Gott. Er war dabei in den ersten zwei Wochen. Seit 50 Jahren warte ich auf Geistesgaben und freue mich, dass der Herr in unserer Zeit antwortet. Die Bewegung wird weitergehen, aber ich wünsche, dass sie in biblischen Linien weitergehen möge. Mit dieser kleinen Einschränkung hat er damals diese ersten Tage kommentiert. Nun kamen allerdings schon in den ersten Tagen folgende Phänomene, wurden dort deutlich. Leute fielen zu Boden, oft auf den Rücken. Andere fingen an zu zucken. Eine Menge hatten neue Offenbarungen. Andere sprachen Prophezeiungen aus. Es wurde in Zungen geredet, es war Geschrei da, einige zischten, es wird beschrieben wie so eine langgezogene Säge, hörte sich das oft an, andere waren am Stöhnen. Einige Fälle von Entblößungen, um das vorsichtig auszudrücken, fanden auch statt. Ähnlich also wie in dem Beginn in Los Angeles, wo alle diese Phänomene sichtbar wurden und wie man es in den vergangenen Jahren im Toronto-Segen und auch in der neueren Zeit auf großen charismatischen Veranstaltungen erlebt hat. Umso mehr wundert man sich, dass diese doch recht aus nüchtern bekannten Brüder solch ein Urteil hatten über diese ersten Versammlungen. Aber mit dem weiteren Verlauf dieser Konferenz in Kassel wurden die Versammlungen immer ekstatischer, lauter. Bis sich das in der Stadt Kassel herumsprach, dann eilten die Zeitungsreporter herbei, um in ihren säkularen Zeitschriften davon zu berichten. Und die Massen der Kasseler Bevölkerung, die machten sich auf den Weg, um alle Straßen zu blockieren, die zum Blaukreuzheim führten. Und jedes Mal, wenn dann einer von den Brüdern mit seiner Eintrittskarte da in den Eingang reingehen wollte, dann wurde dann gebrüllt und gepfiffen und was nicht alle. Es waren also unwahrscheinliche Tumulte dort, sodass die Polizei gerufen wurde. Sie musste eingreifen, patrouillierte dann mit Polizeihunden. Und je lauter drinnen im Saal das Geschrei und die Halleluja-Rufe und was weiß ich war, umso lauter grölten dann die Menschen auf der Straße, die das mitbekamen, bis die Polizei dann schließlich zu den Veranstaltern kam und sagte, also bitte tut uns den Eingefallen und schließt jetzt mal diese Versammlungen, brecht ihr ab, wir werden mit der ganzen Situation sonst nicht fertig. Und das geschah am 28.07., Und während in Kassel nur noch Qualm und Rauch zu sehen war, wie das einer beschreibt, brannte im benachbarten Großalmerode das Feuer weiter. In den folgenden Monaten war eine große Unsicherheit bei den führenden Brüdern zu beobachten. Und ich möchte jetzt ganz kurz nur erwähnen, dass damals diejenigen, die dann auch die Pfingstbewegung anführten und auch die, die später die Berliner Erklärung unterschrieben, sie waren enge Freunde, zum Beispiel Jonathan Paul und Jakob Vetter haben gemeinsam die deutsche Zeltmission geprägt und auch Ernst Modersohn war mit ihnen sehr befreundet. Das waren also Brüder, die sich sehr gut kannten, vertrauten und wo es also nicht um persönliche Rivalitäten oder so etwas ging in der folgenden Auseinandersetzung. Und man war also jetzt sehr unsicher. Die ersten Eindrücke waren sehr positiv, aber als es dann so tumultartig wurde, da fragten sie sich schon, was ist das für ein Geist, der hier wirkt. Aber man muss auch wieder sagen, auch die kritisch gewordenen Brüder waren zum großen Teil nach wie vor offen für Zungenreden, weil sie das für eine Gabe hielten, die nötig wäre. Aber sie sagten, dass das, was hier in Kassel praktiziert wurde, dass das entweder fleischlich war oder dämonisch. Aber sie meinten, es gäbe auch ein biblisches Zungenreden, das man schon anstreben sollte. Pastor Paul, der spätere Führer der Pfingstbewegung, war weder in Kassel noch in Groß-Almerode dabei. Interessanterweise war er ausgerechnet in Bad Liebenzell und hat dort das Zungenreden gelernt oder bekommen und wurde dann bekannt als derjenige, der überall dieses Zungenreden praktizierte und vorstellte. Und als dieser Jonathan Paul dann auch in der ersten Person in Zungen sprach, da äußerte Johannes Seitz, einer der bekannten Männer damals, das ist vom Teufel. Wenige Tage später erlebte Jonathan Paul auch das Zungensingen, wie er sagt, in drei verschiedenen Sprachen. Und er wurde dann zum Herold Zungenredens und Zungensingens. Und auf der anderen Seite, die Brüder Schrenk, Seitz, Lohmann und so weiter, wurden natürlich immer kritischer. Beide Blöcke der Brüder trafen sich dann noch einmal Ende 1907 unter Leitung von Lieder Schrenk in Barmen, in Wuppertal-Barmen, wobei die Gegensätze immer deutlicher wurden und schließlich einigte man sich darauf, ein Jahr Waffenstillstand zu halten. Also mal darüber nachdenken, alles mal ein bisschen sacken zu lassen, aber das wurde dann nicht eingehalten, sondern die Pfingstbrüder haben dann ein Blatt herausgegeben unter dem Namen Pfingstgrüße und sie planten eine internationale Pfingstkonferenz im nächsten Jahr. Und da die Allianzbrüder und auch die Gnadauer Brüder in der ganzen Beurteilung eben nicht einig waren, ergriffen dann eines Tages Georg von Fiebern und Walter Michaelis die Initiative, um zu einer Besprechung der ganzen Geschichte nach Berlin einzuladen. Das geschah am 15. September 1909. 60 Brüder folgten dieser Einladung, unterschrieben nach 19-stündiger Beratung die Berliner Erklärung, die zusammengefasst etwa folgende Punkte beinhaltet. Ich denke mal, dass die Berliner Erklärung ausliegt, Martin, oder? Im Malachi-Info. Die kann dann also sicherlich von allen mitgenommen werden. Die ist ziemlich ausführlich, die möchte ich nicht ganz vorlesen. Aber einige Punkte daraus, die wichtig sind. Zum Ersten, die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht aus göttlicher Quelle, sondern von unten und hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Und das ist nun eine Beurteilung in der Berliner Erklärung, die bis heute sehr anstößig ist, dass man sagt, diese Bewegung ist von unten. Aber die Brüder haben nicht gesagt, die Geschwister sind von unten, sondern dieser Geist, der hier zu diesen eigenartigen Phänomenen führt, das ist nicht der Geist Gottes, sondern der kommt von unten. Die Bewegung zweitens kann nicht als von Gott geschenkt angesehen werden, sondern trägt einen Lügencharakter. Drittens, die Gemeinde Gottes hat sich tief zu beugen wegen der fehlenden Wachsamkeit, mangelnden biblischen Erkenntnis und Gründung, wegen der oberflächlichen Auffassung von Sünde und Gnade, der willkürlichen Auslegung der Bibel, Selbstüberhebung und so weiter, die dieser Bewegung die Wege gebahnt haben. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das hier auch einmal betonen. Die Brüder damals, die die Berliner Erklärung unterschrieben haben, sie sagen, wir sind schuld daran, dass solch eine Bewegung, dass diese Lehren bei uns Eingang gefunden haben, weil wir einfach nicht sorgfältig waren, wir waren nicht treu, wir waren nicht wachsam, wir hatten oberflächliche Auffassung von Sünde und Gnade. Viertens, besonders die falschen Heiligungslehren, wie zum Beispiel die Lehre von reinem Herzen, die hatte der Jonathan Paul dann vertreten und er hat dann auch gesagt, dass er also nicht mehr sündigen kann, dass er mit der alten Natur nichts mehr zu tun hat, sind für viele Kreise verhängnisvoll und für die sogenannte Pfingstbewegung förderlich geworden. Fünftens, Pastor Paul als Führer der Pfingstbewegung in Deutschland kann bei aller Liebe zu ihm und der Schar seiner Anhänger nicht mehr als Führer und Lehrer in der Gemeinde Jesu anerkannt werden. Sechstens, es hat nur ein Pfingsten gegeben, Apostelgeschichte 2, wir warten nicht auf ein neues Pfingsten, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Und dann am Ende werden alle Geschwister gebeten, sich von der Pfingstbewegung fernzuhalten. Ich will jetzt nicht alle Unterschriften vorlesen. Walter Michaelis, den einen oder anderen noch bekannt, Graf Korff, Eberhard von Rothkirch, CVM Berlin, Elias Schrenk, Johannes Seitz, Otto Stockmeier, von Thiele Winkler, von Fiebern, Johannes Wahns. Also auch die, die vor wenigen Monaten noch ganz begeistert waren, wurden sehr ernüchtert und haben dann diese Erklärung verfasst. Und ich meine, die Aussage, der Geist dieser Bewegung führt sich durch das Wort Gottes ein, die habe ich eben nicht zitiert, das steht auch in der Berliner Erklärung, drängt das Wort Gottes aber in den Hintergrund durch sogenannte Weissagungen. Die scheint mir besonders wichtig zu sein. Das ist bis heute der Fall. Man kommt mit Bibelversen, man kommt mit der Bibel in der Hand, aber man bringt dann eben auch Lehren und Praktiken, die durch persönliche Offenbarungen über die Bibel hinausgehen und auch der Bibel teilweise widersprechen. Und wichtig scheint mir auch noch einmal zu betonen, dass die Brüder der Berliner Erklärung durchaus die persönliche Treue und Hingabe einzelner führender Brüder anerkannt haben. Also sie haben differenziert geurteilt. Und wenn man die Lebenserinnerung von Ernst Modersohn liest oder auch von Walter Michaelis, dann werdet ihr feststellen, dass sie immer mit ganz großer Achtung von der Hingabe und von der Leidenschaft für Verlorene des Jonathan Paul geredet haben. Also es war eine persönliche Wertschätzung da, die immer ausgedrückt wurde, aber man konnte sich mit diesen Lehren und Praktiken nicht identifizieren, sondern musste davor warnen. Und mit dieser Erklärung wurden die Mitglieder der Gemeinschaftsbewegung Nadau und der Evangelischen Allianz vor die Entscheidung gestellt, entweder sich von den Pfingstkreisen zu trennen, zu distanzieren oder aber die Gemeinschaftsbewegung und Freikirchen zu verlassen und sich der Pfingstbewegung anzuschließen. Ja, wie war jetzt die Reaktion der Geschwister, die nun darin ein zweites Pfingsten gesehen haben? Bereits 14 Tage nach der Abfassung der Berliner Erklärung fand in Mülheim die zweite Mülheimer Konferenz statt, wo sich etwa 2500 Pfingstgeschwister trafen und jeder von ihnen eine Erklärung unterschrieben hat. Die ist recht kurz, die kann ich noch vorlesen. Erstens, ich erkläre nach gewissenhafter Erwägung, dass die Pfingstbewegung als eine von Gott geschenkte anerkenne, beziehungsweise mich auch nach dem vollen Pfingstsegen ausstrecke. Zweitens, dass ich in Einmütigkeit des Geistes und mit den versammelten Geschwistern nach Pfingstsegnungen ausschauen will, fern von allem Eigennutz und Parteisucht. Das war also die erste spontane Reaktion der Pfingstgeschwister. Also keine Besinnung, sondern man hat ganz klar hier sich zu diesen Dingen bekannt. Man muss aber allerdings auch dabei sagen, später, Jahre später, nach dem Ersten Weltkrieg, kam eine Mülheimer Buße, wo viele dieser Brüder, die Pfingstbewegung geprägt haben, doch auch in ihrem Leben Dinge bedauert haben, verurteilt haben und dass sie auch mitschuld sind an bestimmten Entgleisungen. Dann komme ich zum dritten Punkt, die Folgen der Berliner Erklärung aus der Sicht der Pfingstgeschwister. Also während die Befürworter der Berliner Erklärung in dieser Stellungnahme ein bewahrendes, schützendes Dokument sahen, um einen zerstörerischen, schwärmerischen, unbiblischen Geist und seinen Einfluss auf die Gnadauer und Allianzleute abzuweisen, sahen die Pfingstgeschwister in dieser Erklärung den Beginn einer 70-jährigen geistigen Gefangenschaft, oder manche haben von der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft der Kirche gesprochen, die in Deutschland nun besonders durch diese Erklärung angefangen hat, 1909, und die nun dem Teufel Tor und Tür geöffnet hat, um sein Unheil in Deutschland anzurichten. Und das ist eine ziemlich interessante und auch eine folgenschwere Feststellung gewesen. So hat zum Beispiel Eugen Edel, einer der führenden Pfingstbrüder, damals geschrieben: Durch jenen Berliner Fehlspruch war dem Seelenverderber im ganzen Land Tor und Tür zum Schafstall Jesu geöffnet worden. Der vollzogene Riss trennte Brüder, die seit Jahrzehnten in der Liebe des Herrn verbunden waren. Dann Ernst Diese, der ist von dem etwas konservativeren Mülheimer Kreis: Die Berliner Erklärung hat wie ein Rohrkrepierer nicht nur in Gnadau, sondern auch in der ganzen Christenheit zerreißend gewirkt. Dann an Siegfried Fritsch: Die Berliner Erklärung markiert einen zweiten tiefen Einbruch des Widersachers in unserem Land. Doppelpunkt, die Ablehnung des Heiligen Geistes. Deutschland ist nun seines spirituellen Schutzes weitgehend beraubt, die Katastrophe des 20. Jahrhunderts unvermeidbar geworden. Jene Deklaration ist geistlich, also rein biblisch gesehen, wohl der Machtergreifung erster Akt. Volker Spitzer, noch nicht so sehr lange her, im Jahr 1909 ist eine Erklärung in Deutschland unterschrieben worden, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht das Wirken des Heiligen Geistes sei. Da der Heilige Geist mit einem Federstrich abgetan worden ist, ist derjenige, der in seinen eigenen Namen kam, in Deutschland willkommen geheißen worden, sodass man statt Heil Jesus, Heil Hitler geschrien hat. Also die Berliner Erklärung ist dann schuld dafür, dass dann der Erste Weltkrieg und dann der Zweite kam und dass man dann Heil Hitler gerufen hat. John Wimber, der Vater der dritten Welle. Hier zu Beginn des Jahrhunderts wurde eine Erklärung verabschiedet, die ausdrücklich antipfingstlerisch, anticharismatisch war. Die Vermutung drängt sich auf, dass vieles, was in den Folgejahren über Deutschland hereinbrach, im Zusammenhang mit dieser ausdrücklichen Ablehnung der Pfingstbewegung zu sehen ist. Das sind so einige von den Stellungnahmen der Pfingstler und Charismatiker, wie sie die Folgen dieser Erklärung beurteilt haben. 1979, das sind also dann ganz genau 70 Jahre nach der Unterschrift der Berliner Erklärung, schreibt oder sagte Volker Spitzer in Berlin, ein Jahr vorher, 1978, muss ich verbessern, in einer Predigt, und das ist recht interessant, vor einiger Zeit kam eine Nachricht zu mir, eine Botschaft in anderen Sprachen und Auslegung, also eine Prophezeiung. Wörtlich, die 70 Jahre eurer Gefangenschaft werden nächstes Jahr von Deutschland gewendet werden. Dann fiel mir plötzlich ein, dass im Jahr 1909 eine Erklärung in Deutschland unterschrieben wurde, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht das Wirken des Heiligen Geistes sei. Und als ich dann in der Stille war, sprach der Herr zu mir, in diesem Land, in Deutschland, in der Stadt, in der diese Erklärung unterzeichnet worden ist, rufst du einen Kongress zusammen und holst Gottesmänner. Gottesmänner, die wirklich unter der Führung des Geistes Gottes stehen, aus den verschiedenen Nationen, bringst sie für eine Woche zusammen. Und dann soll das Ergebnis dieses Kongresses sein, dass diese Männer Gottes aus den verschiedenen Nationen, katholisch, lutherisch, methodistisch, baptistisch, pfingstlerisch, Mennoniten, Presbyterianer, zusammenkommen und schreiben eine neue Erklärung und schreiben, Heiliger Geist, wir beugen uns, wir demütigen uns vor dir, wir bitten um Vergebung, wo wir die anderen Brüder nicht mehr verstanden und geliebt haben, weil wir missverstanden geworden sind, wo ein Geist der Versöhnung aus dieser Erklärung herausspricht, der Liebe, der Anerkennung, der Annahme. Und dann, Heiliger Geist, wir geben dir Raum, komm zurück nach Deutschland und such unser Volk heim, Europa und die ganze Welt. Und so kam dann Ostern 1979 in Berlin der erste charismatische Kongress zusammen, wo dann diese Ostererklärung unterschrieben wurde und von etwa 1200 Teilnehmern aus 12 verschiedenen Nationen. Und damit, so sagen diese Brüder, hat die angebliche babylonische Gefangenschaft 1979 mit dieser Ostererklärung sein Ende gefunden. Hatte nun die Berliner Erklärung Jahrzehnte für eine deutliche Trennung gesorgt, die dazu führte, dass die Pfingstgeschwister ihre Lehren und Praktiken fast ausschließlich nur in ihren eigenen Räumen und Konferenzen praktizieren konnten und kaum einen Einfluss hatten auf die anderen Gruppierungen und Freikirchen und so weiter, wurde das aber dann durch die charismatische Bewegung, die 1960 außerhalb der Pfingstbewegung, aber in Verbindung mit der Pfingstbewegung entstand, anders. Im Bild gesprochen, ich erinnere an diese Geschichte mit dem Kamel, öffnet man dem Kamel das schützende Zelt mit der Folge, dass heute in der Deutschen Evangelischen Allianz im Vorstand Vertreter des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden sind und mit der Kasseler Erklärung zwischen der Allianz und dem BFP, also dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden im Jahr 1996, hat man sich von den deutlichen Urteilen der Berliner Erklärung distanziert, beziehungsweise sie für die heutige Zeit als bedeutungslos erklärt. Das ist also eine Tragik und das zeigt, dass man also hier das Zelt geöffnet hat und dass diese Bewegung nun Einfluss fand. Beide Seiten distanzierten sich pragmatisch von extremen Handlungen und Praktiken und Lehren, wobei die Vertreter der Allianz erklärten, dass sie ebenfalls wie die Pfingstgeschwister davon ausgehen, dass auch in unserer Zeit alle apostolischen Geistesgaben vorhanden sind und dem Willen Gottes entsprechen und auch praktiziert werden sollten. Das werden natürlich nicht alle Brüder, auch nicht alle im Vorstand der Allianz, ich nehme an, dass der eine oder andere auch hier sitzt, gerne unterschrieben haben, aber das ist so erklärt worden. Und damit hat man sich eindeutig von der Berliner Erklärung verabschiedet und allen Irrtümern und falschen Praktiken Tor und Tür geöffnet, um auch offiziell eine Zusammenarbeit auf Kosten biblischer Wahrheit und Prinzipien möglich zu machen. Mit ihren Liedern und ihrer Musik haben die Pfingster und Charismatiker den Fuß oder die Nase in die Tür der Evangelikalen nach eigener Aussage bekommen. Das habe ich verschiedentlich gehört auf den charismatischen Konferenzen, dass Friedrich Aschoff und andere gesagt haben, unsere charismatischen Lieder waren der Türöffner für unsere charismatischen Praktiken und Lehren. Und einer der charismatischen Musiker, der sagte, wir wissen von Luther, dass Lieder gesungene Dogmatik sind. Und so haben wir mit unseren Liedern auch unsere Dogmatik, unsere Auffassungen hineingeschleust in die Reihen der Allianzbewegung der Freikirchen. Und heute sieht man auch deutlich die Folgen davon. Das ist mit auch ein Grund, warum wir dieses Liederbuch Loben herausgegeben haben. Es sind auch noch ein paar vereinzelte charismatische Lieder drin, aber im Wesentlichen sind das Lieder, die man, glaube ich, ganz gut und dankbar singen kann. Heute gibt es kaum eine Pfingstlehre, wenn ich das so bezeichnen darf, oder Praxis, die nicht auch in evangelikalen Gemeinden praktiziert oder zumindest geduldet wird. Das ist wieder pauschal gesagt. Natürlich gibt es auch einige Allianzgemeinden, die sich dagegen wehren, aber sie sind in der Minderheit. Die Berliner Erklärung hatte Jahrzehnte viele evangelikale Kreise vor schädlichen Einflüssen geschützt und mit der Distanzierung von der Berliner Erklärung als konservierendes Element konnte sich die bereits vorhandene moralische und auch theologische Fäulnis bei den Evangelikalen weithin ungebremst ausbreiten. Ich bin mir bewusst, dass das eine Aussage ist, die nicht alle erfreuen wird. Aber ich bin davon überzeugt. Stichworte wie Show-Elemente, die ich jetzt mal einfach mit nenne, ohne sie zu illustrieren, Emotionalisierung, Feminisierung der Gemeinden und auch Aufweichung moralischer Standards durch Fehlverhalten mancher weltbekannter Führer, was Umgang mit Geld, Sexualität, Sinnlichkeit, Menschenverherrlichung betrifft, macht das deutlich. Das hat auch abgefärbt auf uns. Schuld daran sind nicht die Pfingster und Charismatiker, sondern unsere eigene fehlende Gottesfurcht, unsere Treue, unsere mangelnde Hingabe an den Herrn und unsere mangelnde Wachsamkeit. Und ich glaube, hier können und sollten wir von den Vätern der Berliner Erklärung lernen. Und ich wünsche und bete, dass das auch der Ziel dieses Tages ist. Möge der Jesus Christus uns dabei helfen. Amen.